Gott sei Dank heißt unsere Predigtreihe, die wir heute beenden werden, und zwar mit einem fünften Teil. Und ich habe hier ein Wort Gottes für euch mitgebracht, über das wir gemeinsam nachdenken wollen, und zwar aus 2. Timotheus 3 und die Verse 1 bis 2. Hier schreibt der Paulus seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus, und sagt: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Ein Text, der sehr, sehr nachdenklich macht und der uns auch eins verstehen lässt, nämlich laut Paulus ist Undankbarkeit, eine um sich greifende Undankbarkeit, ein Zeichen der Endzeit und des geistlichen Abfalls. Jetzt müssen wir natürlich kurz darüber nachdenken, was eigentlich ist die Endzeit, die Paulus meint. Weil er schreibt an Timotheus, seinen Mitarbeiter, der einen pastoralen Dienst tut. Und man merkt auch, dass Paulus hier keine Vorhersage macht, was vielleicht in 2, 3 oder 4.000 Jahren sein wird, sondern etwas, was man damals schon erlebt hat. Das kann einen verwirren, muss es aber nicht. Endzeit, wenn man das mal ganz auf den Punkt bringen möchte: Endzeit ist das Gemeindezeitalter. Die Endzeit beginnt mit Jesus, mit seinem Sterben für uns am Kreuz, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt, mit Pfingsten. Und da beginnt die Endzeit, das Gemeindezeitalter, die dann damit endet, dass Jesus wiederkommen wird. Das heißt, ich bin ja auch so ein bisschen so aufgewachsen in den 80er Jahren und 70er Jahren. Es ist Endzeit und Jesus kommt bald wieder und es gibt ganz viele Zeichen und so. Also genau genommen ist es Endzeit seit 2000 Jahren. Der Johannes schreibt an die Gemeinde in 1. Johannes 2, Vers 18 und er sagt: Kinder, es ist die letzte Stunde. Also vor 2000 Jahren begann die letzte Stunde. Diese letzte heilsgeschichtliche Stunde, die damit dann endet, wie ich sagte, dass Jesus wiederkommen wird und wir mit ihm vereint sein werden und herrschen werden durch alle Ewigkeit. Jesus besiegt den Feind am Kreuz und dann steigt er auf als Weltherrscher auf den Thron. Es gibt einen Chorus, den ich schon lange nicht mehr gehört habe, den wir oft in Gottesdiensten gesungen haben, der mir gefiel. Dort heißt es: Wir, deine Kirche, treiben deinen Sieg in der Welt voran. Das ist, worum es geht in der Endzeit. Das ist, worum es geht in diesem Gemeindezeitalter, den Sieg Jesu in der Welt voranzutreiben. Jesus hat den Teufel entmachtet. Am Kreuz hat er ihn entmachtet, sodass völlig klar ist, Entschuldigung, wie das alles ausgehen wird. Er ist entmachtet und doch, lesen wir in der Schrift, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann und dass wir ihm widerstehen sollen. Das klingt erstmal widersprüchlich, aber ist es nicht. Er weiß, seine Zeit läuft ab. Er weiß, den Nackenschlag, den Jesus ihm versetzt hat durch sein Sterben und seine Auferstehung, das wird er nicht überleben. Er weiß, dass Jesus gewinnt und er gibt einfach nochmal Gas in diesen 2000 Jahren oder wie lang auch immer. Und die Verführung des Feindes in unserer Gesellschaft und in dieser Welt, damals schon und heute noch, vielleicht auch heute mehr, wir wissen es nicht, ist wirklich, die Menschen verbittert und undankbar zu machen. Ihnen die Freude zu rauben, sie voller Anklage sein zu lassen und voller Negativismus. Und ich glaube, das ist etwas, was man schon sagen kann, dass wir auch in unserem Land deutlich erfahren. Ja, es sind schwierige Zeiten. Wir haben Corona, wir haben diesen Russlandkrieg, wir haben die Inflation, wir haben die unfassbaren Energiepreise. Und trotzdem, auch wenn da Not ist, sind wir vergleichsweise doch noch ganz, ganz gut dran. Und es ist ein Interesse des Feindes, dass Menschen undankbar sind, hasserfüllt sind, verbittert sind, negativ sind. Der alte Bundeskanzler Gerhard Schröder wird zitiert, dass er einmal gesagt hat damals, nämlich: Jammern auf hohem Niveau gehört leider auch zu den Eigenschaften der Deutschen. Und ich teile nicht unbedingt jede Meinung von Herrn Schröder, aber in diesem Fall möchte ich mal sagen, ja, das ist wirklich so. Jammern auf hohem Niveau. Ich war vor einiger Zeit in Nepal Und ich denke mal, es ist das ärmste Land, das ich jemals besuchen durfte. Es gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Und ich war so erfreut, aber auch so perplex und verwundert darüber, wie die Menschen lächeln. Wie die Menschen irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr freundlich sind, aufeinander zugehen, auf andere reagieren. Ich würde meinen, mehr als ich das hier in Deutschland erlebe. Und das bei diesen unfassbaren Herausforderungen, die dieses Land hat. Das ist eine Strategie des Feindes. Das ist, was Paulus sagt. Es ist ein Zeichen der Endzeit. Es ist ein Zeichen, dass der Teufel gerade auf diesem Gebiet ganz viel kaputt machen will. Und wenn man so mit Leuten redet auf der Straße oder in den sozialen Netzwerken, ob Fußball oder Wetter, ob Politik oder Corona, ob Inflation oder Energiepreise, es wird gejammert und es wird gestritten und es wird laut und es ist heftig und es ist immer so negativ. Und der eine oder andere schimpft vielleicht sogar über Gott. Gott, wie kannst du das zulassen, dass in meinem Leben jetzt das und das passiert? Und das wusste schon der Psalmist zu beantworten. Im Psalm 19, Vers 3 sagt er, die Dummheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Gott ist gut zu uns. Und wenn wir Not haben und wenn Dinge schieflaufen, dann müssen wir die Verantwortung dafür übernehmen. Dabei zornig auf Gott zu werden, hat überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, dass so sehr es das Anliegen des Feindes ist, diese Gesellschaft und die Menschen mit Undankbarkeit und Negativismus und Bitterkeit zu verseuchen, ist es das Anliegen Gottes, dass seine Gemeinde in dieser Finsternis leuchtet als ein Licht und da eine ganz ungeheure Attraktivität entwickelt. Was bedeutet es, dass wir Christen sind, gesellschaftlich? Wie nehmen uns die Leute wahr? Ja, wir sind die, die keine Drogen nehmen, die Gewalt verachten. Wir sind die, die nicht in Bordelle gehen und in Swingerclubs. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht tun, so ethische Dinge. Und das ist auch gut und richtig so. Aber ich sag mal, das haben andere Leute auch. Es gibt Leute, die nicht gläubig sind, aber diese momentane Weltmeisterschaft boykottieren, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können oder andere Dinge oder sich für die Umwelt einsetzen. Also Leute haben ihre Werte und das macht uns, das ist kein Alleinstellungsmerkmal von uns Christen. Aber da, wo Christen ein dankbares Herz pflegen, bringen sie Licht in die Finsternis. Hier ist eine Chance. Hier ist eine Strategie des Feindes, so viel Bitterkeit und Undankbarkeit und Hass wie möglich zu säen. Und hier ist die Möglichkeit der Gemeinde, Dankbarkeit zu pflegen, ein dankbares Herz zu haben und eine völlig andere, hellere Ausstrahlung zu haben. Ich erinnere mich einmal daran, dass ich von Afrika nach Europa flog und neben mir saß eine Dame, eine ältere Dame, und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und wir sprachen über Orte, an denen ich gewesen bin und wo sie gewesen ist und was sie jetzt in Europa besuchen wollte. Und sie sagte zu mir dann hinterher zum Abschied, machen Sie es gut, und ich will Ihnen mal was sagen, ich habe lange nicht mehr so einen positiven Menschen kennengelernt. Sie haben ja wirklich zu allem etwas Gutes und Positives zu sagen. Das ist sehr ansteckend. Danke dafür. Nun, versteht mich bitte nicht falsch. Ich kann auch jammern und ich kann motzen und ich kann ganz schön schräg drauf sein und auch manchmal undankbar. Ich möchte mich da nicht als das leuchtende Beispiel hinstellen. Was ich aber sagen möchte, ist, es ist mir damals aufgefallen, wenn wir so sind, wenn wir positiv sind, wenn wir dankbar sind, wenn wir unser Leben aus Gottes Hand nehmen, mit ihm unterwegs sind, das bringt eine ganz helle Ausstrahlung und es bringt Licht in die Finsternis und Leuten fällt das auf. Und Leute werden sich fragen, so möchte ich auch gerne sein. Weg von Kritik und Negativismus, also destruktive Kritik, ne? Und Negativismus und all dem Ding, das haben wir anzubieten im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und ganz besonders finde ich in Zeiten der Not, wenn uns gerade super geht, ist es ja auch einfach, gut drauf zu sein, positiv zu sein, dankbar zu sein, aber auch ganz besonders in Zeiten der Not. Und ich glaube, das ist auch ein Stück Jüngerschaft, dass Gott uns Dinge zumutet in diesem Leben und dass wir dranbleiben, Dank zu sagen, es aus seiner Hand zu nehmen und positiv bleiben. Das größte Beispiel, das mir dazu einfällt, ist das Leben von Dietrich Bonhoeffer. Ich finde ihn unfassbar inspirierend. Er hat viele Texte geschrieben und auch was das Thema Dankbarkeit angeht, hat er mich sehr inspiriert, auch zu dieser Predigtreihe. Und ich möchte mal kurz einen Text von ihm mit euch teilen. Und zwar sagt er Folgendes, ein poetischer Text. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Vielleicht sollte ich noch mal dabei sagen, er sitzt in einem Konzentrationslager und wartet auf seine Hinrichtung, als er diese Texte schrieb. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Wie wunderschön ist das? Hier ist dieser Mann um seiner Überzeugungen und seines Glaubens willen in einem Konzentrationslager, in einem Vernichtungslager und schreibt diese Worte. Er ist Licht in der Finsternis. Die Leute glauben nicht, wie positiv ein Mensch sein kann. Das berührt so viele und sie sagen all diese Dinge über ihn. Vielleicht ist das ja bei dem einen oder anderen bei euch so, wenn ich das jetzt so sage, wie es bei mir auch schon oft war, dass man denkt, ja, ja, okay, das sind so die Superhelden. Ja, so Dietrich Bonhoeffer und so ein paar Oberschlauis, die das alles können, die das alles drauf haben. Und ja, ich sitze in keinem Konzentrationslager. Eigentlich hätte ich viel mehr Grund, dankbar zu sein, aber ich schaffe das nicht so. Das sind eben diese tollen Leute. Und das ist nicht wahr. Weil es gibt ja immer und zu jedem auch eine zweite Seite und auch zu Dietrich Bonhoeffer. Es geht hier nicht darum, dass es gewisse geborene, fromme Superhelden gibt. Und ich finde es so stark, dass der Text noch weitergeht. Wenn er da zu Ende wäre, würde ich sagen, wow, was für ein Vorbild, dass die Leute das alles über ihn sagen, in seiner Situation. Aber dann schreibt er weiter und sagt, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hunger nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürsten nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Im gleichen Text gibt es diese beiden Pole von seiner Dankbarkeit und von seiner Ausstrahlung Licht in der Finsternis und dabei hat er sehr wohl seine Kämpfe. Dabei ist er sehr wohl ein Mensch, wie jeder andere von uns auch und hält damit nicht hinterm Berg, sondern hat auch das für uns aufgeschrieben. Kurz vor seiner Hinrichtung 1945 im KZ Buchenwald schreibt er folgende Zeilen, ein Lied, das wir alle sehr, sehr gut kennen. Und er schreibt diese Zeilen und hinterlässt sie uns als Erbe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Das kann ich so viel besser annehmen von Dietrich Bonhoeffer, weil er eben auch ehrlich über die Zeiten schreibt, wo er sich ganz anders fühlt. Was für ein Mann und was für ein Erbe. Wir sind berufen, Licht in der Finsternis zu sein. Und das bedeutet, genau wie Dietrich Bonhoeffer, dass wir auch berufen sind, eine Stimme für Gerechtigkeit zu sein in dieser Gesellschaft, eine prophetische Stimme. Wir sind berufen, Anwalt der Armen zu sein. Wir sind berufen, auch Missstände anzuklagen, aber eben nicht verbittert und hasserfüllt, sondern aus einer Position der Dankbarkeit Gott gegenüber. Und das ist schon etwas ganz anderes. Und nein, wir sind nicht für alles dankbar. Aber wir wollen lernen, immer mehr in allem dankbar zu sein. Wie kann ich sagen, ich bin dankbar dafür, dass etwas Schreckliches passiert ist in einer Familie? Wie kann ich sagen, ich bin dankbar dafür, dass es einen Krieg gibt? Nein, natürlich bin ich da nicht dankbar für. Und darum kann es auch nicht gehen. Aber in allem will ich auf zu Gott schauen, mein Leben aus seiner Hand nehmen und sagen, danke, du bist da. Und danke, dass ich Hoffnung habe in dir. Und danke, dass ich durch Dankbarkeit, durch wachsende Dankbarkeit immer weiter scheinen darf als Licht in der Finsternis. Dankbarkeit bedeutet also nicht, dass wir naiv werden, dass wir alles schön färben, dass wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach wieso, ist doch alles prima, woanders ist es doch viel schlimmer. Das tut Bonhoeffer nicht. Er klagt an, er tritt ein für Arme und für Unterdrückte. Nein, wir sind nicht Leute, die alles schön färben müssen, aber wir sind Leute, die voller Dankbarkeit sein dürfen. Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Das habe ich mir in den letzten Tagen nochmal neu vorgenommen und zu Gemüte geführt. Es wird viel geschimpft über Politik. Es wird viel geschimpft und sich respektlos geäußert über die Leute im Bundestag und über die Regierung, die wir haben. Und Kritik ist durchaus angesagt. Und auch ich bin nicht jemand, der das schönreden will. Nein, es gibt Dinge zu bemängeln und das ist ja auch richtig und gut so in einer Demokratie. Aber Paulus gibt uns als Jüngern Jesu hier eine Aufforderung, nämlich zu beten für unser Land, Fürbitte zu tun und zu danken für alle die, die in hohen Positionen sind. Und ich finde, das ist eine wunderbare Spannung. Und beides lernen wir so schön von Dietrich Bonhoeffer, nämlich einmal Widerstand und in allem dankbar zu sein, so wie er uns das in seinen vielen Texten lehrt. Dankbarkeit als ein Licht in der Finsternis, durch das die Gemeinde Menschen berührt und dass Menschen zu Christus gezogen werden. Jetzt gibt es viele Dinge, die man noch sagen könnte. Wie kann das denn jetzt praktisch gehen? Das sind ja so Predigten über Dankbarkeit. Wir nicken alle ergriffen und nehmen uns das nochmal neu vor und das ist gut. Aber was ganz konkret könnten wir denn tun, dass wir in diesem Thema geistlich wachsen und nach vorne kommen? Nun, das Erste ist das Erinnern. Erinnern ist ein Schlüssel zur Dankbarkeit. Psalm 103, Vers 2, dort sagt der Psalmist, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das heißt, eine Ursache der Bitterkeit, des Negativismus, der Undankbarkeit, ist, dass wir einfach vergessen. Und da sind wir aufgefordert durch den Psalmisten, vergiss bitte nicht, was er dir Gutes getan hat. Und auch hier möchte ich noch einmal Dietrich Bonhoeffer zitieren. Ich weiß, in dieser Predigt ungewöhnlich oft, aber er hat wirklich tolle Sachen über Dankbarkeit gesagt. Dietrich Bonhoeffer sagt, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Ich frage mich, was er meinte mit dem Fluch. Ich kann mir was vorstellen, aber leider kann ich ja da nicht mehr nachfragen. Ich glaube, der Fluch ist Bitterkeit, damit verbundene Krankheit, Depression und vieles andere. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er möchte immer wieder verführen, auch zu Selbstmitleid, zur Opferrolle, zum Schimpfen auf andere, zu Negativismus. Und wir dürfen eins dagegen stellen, nämlich wir erinnern uns. Wir erinnern uns an das, was Gott getan hat. Und wie können wir das tun? Wie kann das ganz praktisch aussehen, eine Kultur des Erinnerns zu schaffen? Nun, ich glaube, es wäre gut, wenn wir regelmäßige Danksagungsgewohnheiten schaffen würden. Ich denke an David im Alten Testament, der die Bundeslade aufgestellt hat in dieses wunderbare Zelt, die Stiftshütte, bevor der Tempel gebaut wurde. Und dann lesen wir Folgendes in 1. Chronik 16, Vers 4. Er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm danken und ihn lobten. Die hatten also damals hauptamtliche Danksager angestellt. Leviten, das waren ja die Diener an der Stiftshütte und später im Tempel. Und er nahm diese Leviten und sagte so, euer Job ist es, Dank zu sagen. dass das Danksagen niemals aufhört im Hause Gottes. Er belässt das nicht dem Zufall oder dem Gefühl oder ob die Leute sich gerade dankbar fühlen, sondern da sind Leute, die repräsentativ für das ganze Volk Gott loben und ihm danken, weil verstanden wurde, welche Kraft im Danken liegt. Eine andere Sache, die mir das so vor Augen führt, ist Daniel, der ja verschleppt in einem anderen Land lebte, in einem heidnischen Land lebte und auf einmal konfrontiert war mit einem Verbot, dass man überhaupt betet. Danken und beten Gott gegenüber war einfach mal verboten. Und dann lesen wir in Daniel 6, Vers 11, Daniel fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel ordnet sich nicht unter, er ist nicht gehorsam, er lebt zivilen oder soll ich sagen spirituellen Ungehorsam und er dankt weiter. Und zwar jeden Tag, dreimal am Tag. Das war seine Gebets- und seine Danksagungsgewohnheit, so lehrt uns die Schrift. Er hatte diese festen Gewohnheiten und ließ sich auch in Zeiten, wo es nicht angesagt war, nicht davon abbringen. Weil Dankbarkeit, ich sage es gerne nochmal, nicht das Gefühl ist, das uns zum Danken bringt, sondern Dankbarkeit ist eine Grundsatzentscheidung. Es hat auch mit Gehorsam zu tun. Und Gehorsam, das darf niemals von unseren Gefühlen abhängig sein. Gehorsam ist so etwas Positives. Es bedeutet, dass wir das tun, was gut für uns ist. Dass wir ein gutes Leben führen. Und so dankte David seinem Gott dreimal am Tag. Wir brauchen regelmäßiges Reflektieren und erinnern, wie viel Grund wir zur Dankbarkeit haben. Der Weg vom Denken zum Danken, der sollte ein festgelegter Weg sein in unserem Leben, jeden Tag. Wofür kann ich danken? Das ist ein Segen meiner Kindheit, dass sehr oft, wenn wir abends zusammen beteten, bevor wir ins Bett gingen, dass mein Vater oder meine Mutter oder beide ins Zimmer kamen und oft die Frage stellten, wofür wollen wir heute danken? Wofür können wir dankbar sein? Und dann, wie Kinder halt so sind, ja, das Essen war okay und schön gespielt heute und so. Aber dieses einen Moment innehalten und darüber nachzudenken. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, vergiss bitte, bitte nicht, liebe Seele. Ja, unsere Seele, die ist manchmal so hoch und runter und wie wir gerade drauf sind und was uns gerade nervt. Und vergiss bitte nicht, liebe Seele, das ganze Menschliche ist alles okay. Das müssen wir nicht verdrängen. Aber vergiss bitte nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass uns demütig unser Leben aus Gottes Hand nehmen und immer wieder diesen Weg gehen vom Denken zum Danken. Und ich glaube auch, dass es ganz schön wichtig sein kann, uns Gegenseitigkeit durch Danksagung zu stärken. Ich glaube, auch hier hat Gott etwas vorbereitet für uns als Gemeinde und für euch auch als Hauskirche, wenn ihr gerade bei irgendjemandem in einem Wohnzimmer zusammen seid. Ich habe hier einen Vers mitgebracht, zwei Verse mitgebracht. Vielleicht werdet ihr euch wundern, was ich damit will in diesem Kontext. Es geht in der Korinther Gemeinde, muss Paulus einiges korrigieren, eine sehr lebendige Gemeinde, sehr charismatische Gemeinde. Und da geht es um das Beten in neuen Zungen. Nun, das will ich jetzt nicht groß erklären. Das ist etwas, was wir vom Pfingsttag kennen, dass der Heilige Geist auf den Menschen fiel und man in neuen Zungen redete. Und in der Gemeinde in Korinth schien das gang und gäbe zu sein, in neuen Sprachen von Gott geschenkt, die man selbst nicht verstand, einfach zu reden. Aber dann gab es vielleicht auch das Problem, so lese ich es aus diesem Text, dass Paulus sagte, Leute, das könnt ihr zu Hause machen. Ja? Aber wenn sich einer hier nach vorne hinstellt und die Gemeinde ist voll und ich erzähle jetzt irgendwas in einer Sprache und lobe Gott damit, die keiner versteht, ist es eben nicht erbaulich. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 14 von Vers 16, sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Und das finde ich so stark. Ich frage mich manchmal, ob es weniger geworden ist im Laufe der Jahre, dass wenn wir zusammenkommen in kleinen Gruppen oder auch in Gottesdiensten, dass einzelne Menschen die Freiheit haben zu beten. und Dank zu sagen. Ich meine, wir haben so wunderschöne Lieder, wir haben so wunderschöne Chorusse, wir haben so eine wunderschöne musikalische Art, Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken. Das ist gut und das ist richtig. Aber meines Erachtens nach sollte es nicht die Stelle einnehmen, dass wir auch miteinander beten und dass wir ganz persönliche Dinge haben, für die wir Gott danken können. Und die Verheißung, die vielleicht etwas versteckte Verheißung in diesem Text ist, wenn wir gemeinsam danken und aufeinander hören, dann werden wir erbaut. Da, wo du Gott dankst für das, was er in deinem Leben tut und da, wo du weiterkommst und da, wo du dankbar bist und das auch Gott sagst vor deinen Geschwistern, im Hauskreis, in der Kleingruppe, im Gottesdienst, wo auch immer, da findet eine Erbauung statt, eine Stärkung, das ist, was er sagen will. Dein Geist wird gestärkt, da haben wir geistlich was von. Wisst ihr, wenn zwei Menschen verliebt sind, dann kann man sich gegenseitig so Lieder schicken und sagen, das ist, was ich fühle. Das ist sehr romantisch, das kann man machen, aber es ist natürlich auf Dauer kein Ersatz dafür, dass man seine Gefühle in Worte fasst und dem anderen sagt, was er einem bedeutet, mit freien Worten. Und ich bete und ich hoffe, dass das nicht weniger wird, sondern dass wir immer wieder Anlass dazu finden, miteinander zu beten und dann aufeinander zu hören. Wofür dankt der andere? Wofür ist er dankbar? Und diese Verheißung, die Paulus hier eingebaut hat, dass wir erbaut werden können, gestärkt werden können durch gemeinsame Danksagung. Ich finde, das ist eine ganz besondere Chance jetzt auch für die Hauskirchen. Und damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen und möchte euch auffordern, möchte euch Mut machen, vielleicht zusammen zu beten und vielleicht auch mal sagen, lasst uns doch, bevor wir jetzt alle möglichen Anliegen auch haben, das machen wir auch, aber wirklich eine Danksagungssession haben und glauben, dass der Heilige Geist dabei wirkt und wir durch die Danksagung, die wir hören und sprechen, auch wirklich erbaut werden, ermutigt werden und gestärkt werden. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.